Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
In Milwaukee hat der Parteitag der US-Republikaner Donald Trump förmlich als Präsidentschaftskandidat nominiert. J.D. Vance ist sein Running Mate, der Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten. Und manche sagen, das Rennen ist schon gelaufen, seitdem Donald Trump nach dem knapp gescheiterten Attentatsversuch die Faust in den Himmel reckte und seinen Anhängern Fight, Fight zurief. Stefan Detjen sagt Hallo zu Politik-Podcast 377. Wohin das alles führt, was wir da in den USA gerade erleben, mit allen Auswirkungen auf die Welt in ihrem unruhigen Zustand, das werden künftige Historiker einmal erzählen. Ich beneide sie jetzt schon manchmal um das Wissen, das sie dann im Rückblick haben werden. Aber die Geschichten, die Bilder, das Quellenmaterial, das sich da gerade vor unseren Augen ansammelt, ist schon jetzt so gigantisch, kaum zu erfassen. Aber wir wollen mal versuchen, uns jetzt einen Reim darauf zu machen in diesem Politik-Podcast. Und ich freue mich, dass wir zwei Leitungen schalten konnten. Vor allen Dingen, das ist besonders spannend heute, nach Milwaukee zu Doris Simon. Hallo Doris.
Hallo.
Und dann ist Klaus Remme dabei in Straßburg. Hallo Klaus.
Ja, grüß dich Stefan, grüß dich Doris. In der Tat, ich bin in Straßburg, wo das Parlament tagt und wir was 12, 13, 14, 15 Stunden vor der möglichen Wiederwahl Ursula von der Leyen stehen.
Genau, und da werden wir wahrscheinlich dann am Ende von euch noch aus Straßburg auch einen Politik-Podcast dazu bekommen, das können wir schon mal sagen. Jetzt schauen wir zunächst mal wirklich mit dir, Doris, besonders auf das, was sich da in Milwaukee bei den Republikanern abspielt. Bis morgen, es ist jetzt Mittwochnachmittag, also bis morgen, Donnerstagabend eurer Zeit, geht das noch, richtig?
Ja, also Freitag früh deutscher Zeit, ganz genau. Mit der Nominierungsrede von Donald Trump findet hier dieser Parteitag seinen Abschluss.
Und was erlebst du da? Ist das zumindest da die Stimmung, die sagt, die Würfel sind gefallen, das Rennen ist gelaufen, Donald Trump wird der nächste Präsident der USA?
Das ist schon so ein bisschen was. Und ich merke das auch an mir. Ich versuche dann immer einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, Moment, du bist jetzt hier in Milwaukee. Du bist umgeben von Republikanern und nicht nur von Republikanern, sondern von den 98% Republikanern, die in irgendeiner Form zu Trump stehen. Entweder total begeistert oder vernunftmäßig überzeugt sind, dass es der richtige Mann ist. Und das prägt natürlich auch so ein bisschen die eigene Wahrnehmung. Aber auch darüber hinaus, das war schon ein riesiger Einschnitt, der versuchte Mordanschlag am Samstagabend, also vor wenigen Tagen. Und natürlich hat das hier die Stimmung enorm geprägt. Und ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als sei das eine Vorentscheidung. Aber nochmal einen Schritt zurücktreten, es kann noch so viel passieren. Und selbst wenn nicht mehr viel passiert, hoffentlich nicht mehr so viel Schlimmes, wie zuletzt passiert ist, letztlich entscheidet sie sich doch erst am 5. November und wir haben an Wahltagen häufig Überraschungen erlebt. Vor vier Jahren, vor acht Jahren, möglicherweise auch dieses Jahr.
Ich würde sagen, da muss man gar nicht unbedingt jetzt in Milwaukee unter lauter Republikanern sein, um diese Stimmung zu haben. Das ist so gut wie entschieden. Donald Trump wird es schon. Also ich erlebe das in Berlin auch so, dass sich in vielen politischen Kreisen hier diese Stimmung breit macht. Wir diskutieren das ja auch in der Redaktion. Gibt es auch Kollegen, die sagen, so wie du jetzt, das ist noch eine lange Strecke bis zu diesem November, täuscht euch nicht, da kann noch viel passieren. Aber es sind ja viele Dinge, die da zusammenkommen, werden wir ja auch noch drüber sprechen. Nicht nur dieses Attentat, nicht nur die Umfragen, sondern das ist auch der Zustand der Demokraten und des amtierenden Präsidenten.
Ja, ich würde es nicht unterschätzen, den Effekt des Attentats. Weil dieses Attentat, die Bilder davon, die haben eben Menschen erreicht, die ansonsten sich nicht für Politik interessieren. Die sind davon berührt in irgendeiner Form. Die müssen keine Fans von Donald Trump gewesen sein, aber da gibt es erstmal auf der einen Seite eine Sympathie bei manchen vielleicht für denjenigen, der knapp einem Mordanschlag entgangen ist. Da gibt es bei politikfernen Menschen aber auch eine Bewunderung für einen Mann, der kaum getroffen am Ohr und knapp dem Tod entronnen sich hinstellt und die Faust in die Luft reckt. Dieses Symbol der Stärke, was Donald Trump ja irgendwo instinktiv, vielleicht auch bewusst, da demonstriert, die das sehr schätzen, die so jemanden haben möchten an der Spitze, eben weil sie auch der Meinung sind, es sind zwei alte Männer und der eine wirkt besonders schwach. Insofern glaube ich schon, dass dieses Attentat mehr noch als viele andere Dinge Donald Trump etwas bringen kann.
Ja, du sagst jetzt, das ist etwas, was besonders politikferne Menschen erreicht. Ich würde aus hiesiger Perspektive auch sagen, und ich glaube, wir hatten im Deutschlandfunk so ziemlich alle USA-Expertinnen und USA-Experten, die hier im Land bekannt sind. Und diese, man muss das im Grunde so sagen, Respekt vor diesem Instinkt Donald Trumps in dieser Situation, mit dem er dieses Bild produziert hat, der klang da überall durch. Also das Bild Donald Trumps, würde ich sagen, hat sich zumindest auch in Deutschland und Klaus wahrscheinlich in ganz Europa nochmal verändert.
Ja, mir ist das Wort Respekt ein bisschen zu positiv, denn so sicher dieser Instinkt ist, er wird dadurch ja nicht der bessere Politiker im Sinne einer Welt, die wir uns vorstellen in großen Teilen Europas, sicherlich in Deutschland. Ich kann mir sehr gut vorstellen, glaube ich, wie diese Atmosphäre in Milwaukee ist. Denn ich denke zurück an das emotionale Gegenstück, den Parteitag nicht der Nominierung von Joe Biden seinerzeit, sondern von Barack Obama damals, wo es die Demokraten waren, die einen Hoffnungsträger hatten aus ihrer Sicht. Es war der Sommer 08.
Und du warst, das muss man sagen, du warst damals, Klaus, unser Korrespondent in den USA,
ja, für die, die es nicht wissen. Wir setzen das hier so voraus. Wenn ich es richtig sehe, war die Krönungsmesse in Anführungsstrichen in Denver. Und es sollte die Finanzkrise kommen. Und es kam kurz nach diesem demokratischen Parteitag, ein republikanischer Parteitag, wo John McCain, damals der Kontrahent von Barack Obama, seine Vizepräsidentin wählte, die Kandidatin Sarah Palin. Und ich glaube, das ist ein Name, den sollte man in diesem Punkt erwähnen. Man kann immer ein paar Jahre zurückgehen und sich fragen, wann fing das an mit der Polarisierung. Aber ich sehe in Palin eine Figur, die, glaube ich, doch am Anfang statt von Kräften, die stärker geworden sind und die Donald Trump heute tragen.
Aber Doris, nochmal an dich die Frage, welche Kräfte sind das, die Donald Trump im Augenblick vor allen Dingen tragen? Zunächst mal in seiner eigenen Partei, in dem, was du da in Milwaukee bei dieser Convention erlebst, aber da auch breiter im Land. Und ich füge noch mal eine Beobachtung oder eine Berichterstattung hinzu, die mich besonders beeindruckt hat. Das war, ich glaube, die große vorletzte Umfrage der New York Times, diese Siena-Polls, die immer wieder machen, wo die besonders in die Swing States, diese entscheidenden Bundesstaaten geschaut haben und gesehen haben, dass was dort die zentrale Motivation der Wählerinnen und Wähler ist, ist ein Bedürfnis nach Wechsel, nach Change. Es muss sich etwas verändern. Und da ist ja eine Parallele zu dem, was du gerade erwähnt hast, Klaus, zu früheren Wahlkämpfen und zu dem Wahlkampfmotiv, mit dem Barack Obama ins Präsidentenamt gekommen ist, dem Versprechen nach Wechsel. Und das, was die da herausgefunden haben, war, dass dieses Bedürfnis geradezu lagerübergreifend die Wähler motiviert und dass dieses Bedürfnis nach Change das ist, was auf den ersten Blick so erstaunlich ja auch viele junge schwarze Wähler, Hispanic Wähler, dem Trump im Augenblick zutreibt. Wie erlebst du das in Milwaukee gerade, Doris?
Also jenseits von Milwaukee würde ich sagen, das, was Trump trägt und was ihn trägt seit 2016 ungebrochen und ihn auch durch alle Krisen durchgetragen hat, ob das Ende seiner Präsidentschaft im Chaos war, ob das die Niederlage bei den Midterms 2022 war, das ist seine Basis. Es ist seine Basis, die immer zu ihm gestanden hat und die ihre Abgeordneten und fast alle, bis auf noch nicht mal eine Handvoll Senatoren, dazu gezwungen hat, auf die Linie von Donald Trump einzuschwenken, wenn sie noch nicht auf dieser Linie waren. Das sind die Allerwichtigsten. Das sind diejenigen, die jeden Abgeordneten, der jemals Zweifel hatte, ob Donald Trump der Richtige ist, auf Kurs gezwungen haben. Denn nicht alle Abgeordneten sind bedingungslose Make America Great Fans. Das sind die Ersten. Du sprichst jetzt von denen in den Swing States, den Umfragen nach, die wechseln wollen. Das sind die Entscheidenden, weil in vielen anderen Bundesstaaten es einfach schon von vornherein feststeht, wie da die Stimmen an die Wahlleute vergeben werden. Das sind aber nicht unbedingt die Leute, von denen ich gerade gesprochen habe. Das sind die Leute, die teilweise unentschieden sind, die vielleicht mal demokratisch gewählt haben, die nicht die großen Fans unbedingt von Donald Trump sein müssen. Die hast du aber in beiden Parteien. Und die hast du in beiden Parteien deswegen auch, weil es eben zwei alte Männer sind. Und der Wechsel, den sie haben wollen, ist jetzt notwendigerweise nach meiner Erfahrung nicht unbedingt ein Wechsel zu Donald Trump, Es ist einfach ein Wechsel zur Politik, die es jetzt gibt. Und da geht es um wichtige Politikfelder für diese Art von Wählern. Und vorneweg ist das die ungeregelte Einwanderung über die Südgrenze zu Mexiko. Es ist ein Riesenthema, das wurde ja gestern auch auf dem Parteitag thematisiert, sehr gut übrigens auch inszeniert, mit vielen, in Anführungsstrichen, normalen Leuten, die erzählten, wie sehr sie die Politikfelder, die hier gestreift werden, persönlich betreffen, wie zum Beispiel eine Mutter, die darüber sprach, dass ihr Sohn an Fentanyl gestorben ist, weil er Tabletten genommen hat, die damit versetzt waren. Fentanyl ist ein Riesenthema, die Droge, die hier über 100.000 Menschen im letzten Jahr umgebracht hat. Das sind Themen, die die Leute hier beschäftigen. Das ist das, was viele meinen, wenn sie sagen Wechsel. Und mit Wechsel meinen sie auch jünger, dynamischer, anders. Joe Biden ist es sicher nicht. Und dann ist es halt im Zweifel Donald Trump, vor allem, ihr habt gerade drüber gesprochen, wenn er eben selbst in so einer lebensbedrohlichen Situation es noch hinkriegt, eben stärker zu demonstrieren.
Jetzt haben wir viel über Donald Trump geredet. Die wirkliche Überraschung auf diesem Parteitag war die ja lange erwartete Nominierung seines Running Mates, seines Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. Und das war ja nun auch eindrucksvoll. Ich glaube, der hat es selber erst eine Stunde oder zwei Stunden, bevor die Entscheidung dann öffentlich verkündet wurde von Trump über seinen Social-Media-Kanal Truth Social, erfahren. J.D. Vance ist das. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese Wählergruppen schauen, die da so entscheidend sind, welches Signal ist das?
J.D. Vance ist auf den, ich meine, das ist eine unheimlich interessante Persönlichkeit. Und auf den ersten Blick denkt man, huch, das ist doch wie Trump, nur halb so alt. Aber J.D. Vance ist so viel mehr als der Magerpolitiker, als der er jetzt als Senator aus Ohio im Senat auftritt, wo er der härteste Hardliner ist, der entschiedenste Verteidiger von Donald Trump, der erste in seinem Prozess in New York, der im Gerichtssaal saß und ihn dann draußen wortreich verteidigt hat. J.D. Vance, das ist jemand, der es aus schwierigsten kleinen Verhältnissen, manche erinnern sich an sein Buch Hillbilly Elegy, geschafft hat nach Yale, der es geschafft hat, in die obersten Bereiche des Finanzbusiness in den USA, dort sehr reich geworden ist. Ein Mann, der wahnsinnig gut reden kann. Ich habe ihn auf seiner Wahlkampftour als Senator in Ohio begleitet teilweise. Und er war da wirklich in ganz kleinen, winzigen Townhalls, teilweise 15, 20 Leute. Der kann mit Leuten reden, das ist unfassbar. Und zwar genau wissend, wen er vor sich hat, trifft er den richtigen Ton. Das gilt für Arbeiter genauso wie für kleine Geschäftsleute aus einer Kleinstadt. Aber der kann eben auch in Finanzkreisen reden. Insofern ist einerseits eine Allzweckwaffe, andererseits ist er natürlich, weil er aus einem Rust Belt-Staat kommt, Ohio eben, wo es früher eine große, starke Stahlindustrie gab, ist er ideal, um die Menschen in diesen Staaten, die Donald Trump unbedingt gewinnen muss, wie zum Beispiel Michigan, Ohio, Pennsylvania, aber auch Wisconsin, Stimmen zu gewinnen, die Donald Trump alleine vielleicht nicht gewonnen hätte. Mhm. Und darüber hinaus, er hat meist ein Lächeln auf den Lippen, viele Frauen finden ihn attraktiv. Das mag jetzt nicht das Argument sein, um seine Stimme bei einer Präsidentschaftswahl zu vergeben, aber wir wissen aus allen Umfragen, dass es so ist. Und deswegen kann J.D. Vance viele Wählerinnen und Wähler erreichen, die Trump es allein nicht kann.
Doris, ich würde dich ganz gerne mal fragen, weil ich ja weiß, oder es ist normalerweise Common Wisdom, dass die Amerikaner, wenn sie einen Kandidaten suchen für das Amt des Vizepräsidenten, enorm fein austarieren und versuchen, die Person des Präsidenten selbst zu ergänzen, wie du schon sagst, sei es nun geografisch oder sei es ethnisch oder sei es durch eine Genderfrage. Ja. Warum kann es sich Donald Trump leisten, in Anführungsstrichen jetzt keine Frau aufzustellen, keinen Latino, keinen Afroamerikaner, sondern einen, ja, halb so alten weißen Mann?
Ich sag's mal ganz platt, weil es Donald Trump ist und weil es seiner Basis wurscht ist und weil er diese Partei dominiert nach seinem Willen und weil diese Partei in großen Teilen immer noch eine Partei weißer Männer ist. Es gab unter all den Kandidatinnen und Kandidaten, die so im Gespräch waren für die Vizepräsidentschaft, gab es gerade mal eine Frau. Und irgendwie war von vornherein klar, dass Elise Stefanik, das ist die Nummer drei im Abgeordnetenhaus, dass dies nicht wird. Es gab 2 afroamerikanische Kandidaten. Aber auch da ging keiner wirklich davon aus, dass einer von den beiden das Rennen macht. Donald Trump hat sich jetzt auf dem Parteikongress häufig mit Byron Donalds neben sich gezeigt. Das ist ein schwarzer Abgeordneter aus Florida. Aber das ist dann auch so das Maximum. Warum kann er es sich leisten? Weil ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler mehr auf Donald Trump fixiert sind als auf den Vizepräsidenten. Aber der Vizepräsident, das habe ich ja eben versucht zu erklären, kann eben darüber hinaus Wähler erreichen, die Donald Trump nicht erreicht. Aber es ist richtig, viele haben vorher auch gesagt, ach, der Trump, der wird jemanden wie Doug Burgum wählen. Das ist der Gouverneur von North Dakota, ein erfolgreicher Businessman. Der ist so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr klassischer Republikaner, um eben dieses Make America Great Trump-Basis-Element auszugleichen. Ich habe den Eindruck, Donald Trump, erstmal mag er J.D. Vance. J.D. Vance ist ein Freund, ein enger Freund von Donald Trump Jr., Trumps Sohn. Und ich habe den Eindruck, dass Trump der Meinung ist, ich suche mir einen, der mir wichtig ist, den ich mag, mit dem ich kann. Das ist auch eine Lektion aus seiner ersten Präsidentschaft. Da hat er mehr kalkuliert mit Mike Pence und er hat in der ersten Präsidentschaft erlebt, wie er umstellt wurde sozusagen mit klassisch konservativen Republikanern, die versucht haben, seine disruptiven Initiativen wieder in klassisch konservative Bahnen zu leiten, eben John Bolton oder John Kelly, sein Chief of Staff oder andere. Und genau das will Donald Trump nicht. Und mit einem Vizepräsidenten J.D. Vance läuft er diese Gefahr nicht. Außerdem, wie gesagt, er ist halb so alt wie Trump und vielleicht sieht Donald Trump in ihm auch sowas wie sein Vermächtnis, denn 2028 steht ja auch schon wieder an.
Also wieder einmal ein Beispiel dafür, dass Donald Trump diese politische Naturgewalt ist, die scheinbar unumstößliche Gesetze aushebelt. Das macht, was er für richtig hält und die Erfahrung gemacht hat, das muss man ja nun unstrittig zugeben, dass er damit bisher gut gefahren ist, auch wenn es jetzt kein linearer Zug nach oben war für Donald Trump, der auch seine Höhen und Tiefen in den vergangenen Jahren gehabt hat, aber die letzten 2 Wochen doch einen Höhenflug hat, wie wir ihn uns ja nicht vorgestellt haben. Ich war letzte Woche in Washington beim NATO-Gipfel und wir haben den amtierenden Präsidenten ja erlebt. Etwas, das Donald Trump nach der Debatte weitergeholfen hat, weil einfach Joe Biden in der, war es die vergangene Woche? Ja, es war die vergangene Woche, nicht vermocht hat, auf internationaler Bühne in freier Rede den Gegenbeweis darzustellen, dass es sich bei ihm um einen Kandidaten handelt, der es mit dieser Naturgewalt aufnehmen kann.
Aber dieses Bild von der Naturgewalt, von dem Donald Trump, den wir jetzt zeichnen, der da in einer ganz höchst persönlichen Bauchentscheidung jemanden in dieses zweitwichtigste Amt des politischen Systems reinbringt, der ihm einfach persönlich nahe ist, wo Sympathie eine große Rolle spielt, familiäre Verbindungen. Das ist das eine. Und dann gibt es diese anderen Berichte, die anderen Analysen, die sagen, da wird doch jetzt bei den Republikanern insgesamt anders als bei der ersten Amtszeit sehr, sehr strategisch, sehr kalkuliert vorbereitet, wie man eine neue Amtszeit von Donald Trump gestaltet, welches Personal man heranzieht, welche programmatischen Weichen man da stellt. Da spielt dann immer wieder diese Heritage Foundation, eine der großen konservativen Thinktanks mit einem Papier Project 2025 eine wichtige Rolle. Was kannst du dazu sagen, Doris, zu diesen strategischen Vorplanungen und Weichenstellungen?
Ich würde mal erstmal sagen, beides ist richtig, beides ist nicht falsch. Es gibt wirklich, wie Klaus das geschildert hat, diesen Donald Trump, der gegen alle Widerstände so bleibt, wie er ist und damit Erfolg hat. Nur noch ein Beispiel dazu. Erinnern wir uns alle dran, 3 Jahre zurück an den 6. Januar 2021. Umsturzversuch am Kapitol. Danach waren so viele republikanische Mandatsträger überzeugt, kurz darauf, es geht nicht mehr mit diesem Donald Trump. Aber es hat dann nur ein paar Tage gedauert, bis sie anderer Meinung waren. Und sie waren nicht anderer Meinung, weil sie selber ihre Meinung geändert haben, sondern weil ihre Basis sie dazu gezwungen hat. Und dasselbe ist 2022 passiert bei den Zwischenwahlen, als all die von Trump gestützten Kandidaten durchgefallen sind. Man dachte, das ist das Ende. Nix da. Die Basis hat erreicht, dass es so bleibt. Und Donald Trump hat sich eine republikanische Partei ja so nach seinem Geschmack geschaffen, die jetzt geschlossen hinter ihm steht. Und was Project 2025 angeht und nach dem Motto, was haben die Leute um Trump, ich würde nicht sagen die Republikaner, sondern Trump und sein engster Zirkel, was haben die gelernt und für Konsequenzen gezogen aus 2016? Die erste Konsequenz ist, alle in Anführungsstrichen klassischen Republikaner, alle klassischen konservativen Berater raushalten. Ich habe oft den Eindruck, Trump hat noch viel mehr Verachtung für alle Republikaner, die nicht eindeutig seinen Make America Great Stempel tragen, als für Demokraten. Und die Erfahrung ist deswegen, wir machen das nach Marke Trump. Man sieht das hier zum Beispiel in Milwaukee auf dem Parteitag dran, dass das sogenannte Parteiprogramm alles andere ist als ein klassisches Parteiprogramm. Früher hatte sowas mal 60, 70 Seiten. Heute hat das noch 16 Seiten und das ist eigentlich ein in Bullet Points, Schlagzeilen gefasstes, eine gefasste Rede von Donald Trump, dieses Programm. Da geht es nicht um Inhalte. Da geht es um Dinge, die, wenn Menschen drauf schauen, sie sofort verstehen und die wie eben eine Rede von Donald Trump wirken. Und was hat Project 2025 damit zu tun? Dieses fast 1000 Seite dicke Dokument, was über 100 Organisationen unter dem Dach der Erzkonservativen Heritage Foundation zusammengestellt haben. Das sind Überlegungen für ganz viele unterschiedliche Politikbereiche, wie diese Politik konkret umgesetzt werden kann. Außerdem ist das eine Datenbank von wahrscheinlich inzwischen 50.000, 60.000 Namen von Menschen, die online und in Gesprächen überprüft worden sind und die bereit wären, von Tag 1 einer Trump-Präsidentschaft in US-Bundesbehörden anzufangen zu arbeiten. Schon bei dieser Zahl merkt man, das Besondere an diesen Überlegungen ist nicht, dass es Überlegungen gibt. Jede US-Regierung oder beziehungsweise jeder Wahlsieger hat Personalplanungen in der Tasche, aber für 2.000 bis 3.000 Schlüsselstellungen. Jede wahlsiegende Partei hat Überlegungen, welche Politikfelder geben wir an und wenn sie gut sind, wissen sie auch, wie sie von Tag 1 das machen wollen. Aber eben nicht in diesem konzertierten Umfang. Donald Trump hat allerdings zuletzt ganz klar gesagt, weil viel berichtet worden ist über die Pläne von Project 2025, die sehr weit gehen und sehr konservativ sind und viele Dinge verändern würden in den USA. Das ist nicht mein Plan. Die machen ihr Ding, aber das ist nicht das, was ich vorhabe. Er hat sich distanziert. Aber auf der anderen Seite arbeiten da auch Leute mit, die immer noch zu Trumps engen Zirkel gehören. Stephen Miller zum Beispiel, John McEntee und andere. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz pragmatisch natürlich manche Dinge, wo sich Trumps Ideen decken mit denen in Project 2025, dass natürlich das aufgegriffen wird. Aber man muss sagen, nur ein Stichwort, nicht alles deckt sich. Project 2025, die hätten gern und haben das vorgeschlagen, ein bundesweites Abtreibungsverbot. Trump, der weiß genau, wie unpopulär das ist. Und er hat gesagt, nicht mit mir, ich möchte das den Staaten überlassen.
Doris, ich habe eine Frage an euch beide, Stefan auch, denn ihr habt die erste Trump-Präsidentschaft erlebt. Wir wissen, wie er sich in gewissen Momenten verhalten hat, Dinge, die uns überrascht haben, an die wir uns danach gewöhnt haben. Wenn wir die aktuelle Situation sehen und die Unterstützung, die er von seiner Basis nach dem Attentat einmal mehr erfährt, von den Evangelikalen will ich auch, aber nicht nur reden, die das Ganze auf eine mythische Ebene heben. Haltet ihr es für möglich, dass Donald Trump sich nach außen hin noch einmal häutet und den Moderaten gibt? Das, was er jetzt ausnutzt oder ausnutzen könnte, sich hier in den Mainstream vorzuwagen und Töne anzuschlagen, die wir bisher von ihm nicht gehört haben, die ihm aber ja bei den unentschiedenen Wählern, beim Moderaten in einem Maße helfen können, wie wir es vor dem Attentat nicht für möglich gehalten haben.
Ich würde die Frage noch um eine andere vielleicht ergänzen, die dann möglicherweise auch ein Stück der Antwort ist, nämlich die Frage, die dann in die andere Richtung geht, ob wir und wie weit wir es für möglich halten müssen, dass das Gesicht von Donald Trump, das wir in Ansätzen gesehen haben, aber noch nicht in seiner ganzen Ausprägung, das eines Mannes ist, der eben tatsächlich drauf aus ist, die Grundregeln der amerikanischen Demokratie abzuschaffen. Und dass das prägende Bild der ersten Amtszeit Donald Trumps, das der letzten Tage ist, der Sturm aufs Kapitol. der Versuch, sich gegen die Regeln der amerikanischen Demokratie im Amt zu halten. Und von daher wäre dann meine in diese Richtung gewendete Frage an dich, Doris, was du da auf diesem Parteitag erlebst, ob man eigentlich das noch als einen Parteitag sehen kann, darf, in dem ganz selbstverständlich ein Wahlkampf geführt wird, der dann in eine Amtszeit mündet, die ein natürliches Ende findet, nämlich in einem neuen Wahlkampf. Und dass die Grundregel der Demokratie, eine Minderheit kann eben auch jederzeit wieder zur Mehrheit werden, dass die noch die Grundlage dessen ist, was diese republikanische Partei unter Donald Trump bewegt. Oder ob das eben schon eine Bewegung geworden ist, die sich jemandem anschließt, und auch die Zeichen haben wir ja gesehen, der jetzt mit diesem Attentat längst auf einer Mission ist, die eine fast religiöse Mission ist, der sich auf einer von Gott gewollten Mission sieht oder jedenfalls von den Evangelikalen seiner Anhänger so gesehen wird.
Ich versuche mal erst auf Klaus' Frage zu antworten mit den Evangelikalen. Trump bleibt aus meiner Sicht immer Trump, und er nutzt die Unterstützung, die es gibt, und die Unterstützung, die er nicht will, die nutzt er nicht. Und die Evangelikalen sind dafür ein gutes Beispiel. Denn viele sind ja entsetzlich enttäuscht, dass er in dieser Abtreibungsfrage eben nicht das bundesweite Abtreibungsverbot unterstützt, sondern pragmatisch, wie er ist, weil er auch weiß, wie viele republikanische Frauen darüber denken, eben sagt, nee, überlass das mal den Staaten, das ist nicht meine Zuständigkeit. Du hattest aber noch einen zweiten Aspekt gefragt, Klaus, was war das?
Naja, das war der Appeal an die Moderaten und die unabhängigen Wähler in einem Ton, der es endlich erlaubt, dass diese Wähler sich einem Mann anschließen, den sie bisher für unwählbar hielten.
Was ich auch interessant finde, ist, dass zum Beispiel Trump, er hat überhaupt kein Problem mit Homosexualität. Das kommt nicht vor als Thema im Parteiprogramm. Seine Frau, die spricht auch immer mal wieder bei Treffen von deren republikanischer Vereinigung. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, organisiert das häufig. Dagegen in der Heritage Foundation, also im Programm von Project 2025, diesen über 900 Seiten, da ist immer noch von der Ehe als einem Bund zwischen Mann und Frau die Rede. Also, wie gesagt, Donald Trump, meiner Meinung nach, nimmt das, womit er selber gut fahren kann, und er der Meinung ist, dass er das auch mehrheitsfähig machen kann. Dass er damit wirklich in die Mitte rutscht, würde ich nicht so sehen. Wenn ihn mehr Moderate wählen, dann würde ich sagen, hat das wahnsinnig viel auch zu tun mit Joe Biden und dem aktuellen Zustand der Demokraten und diesem Wunsch nach Veränderung. Stefan, du hast gefragt nach der großen Demokratiefrage eigentlich und wie sich das anfühlt auf diesem Parteitag. Ihr müsst euch vorstellen, auf diesem Parteitag sagt mir jede und jeder Delegierte, die ich bis jetzt getroffen habe, dass die Wahl 2020 gefälscht war, und zwar im großen Umfang. Ich habe jetzt nicht alle nach dem Umsturzversuch am Kapitol gefragt, aber diejenigen, die ich gefragt habe, für die war das eine Bewegung von Menschen, die sich um ihren Wahlsieg betrogen sahen. Das haben auch Leute gesagt, die selber dabei waren, also als Abgeordnete, die was anderes erlebt haben müssen, aber die das heute eben so sagen. Nochmal zur Erinnerung, über 60 Gerichtsentscheidungen, die gesagt haben, diese Wahl ist total korrekt abgelaufen. Auch republikanische Verantwortliche in diversen Bundesstaaten, die mehrfach die Wahl haben überprüfen lassen, haben gesagt, bei der Wahl 2020 ist es überhaupt nicht zur Fälschung in irgendeinem, auch nur kleinem, wahrnehmbaren Maß gekommen. Ne? Das ist die Ausgangslage. Und dann muss man wissen, dass jetzt schon in ganz vielen Bundesstaaten an entscheidenden Stellen, in Wahlleitungen, auch auf dem untersten Niveau, Menschen in die Ämter gewählt worden sind, die dafür sorgen werden und das auch gesagt haben, dass wenn die Wahl im November nicht für Donald Trump ausgeht, sie das ihre dazu tun werden, da eben gegen zu protestieren und Einspruch einzulegen, das Ganze zu verzögern. Das ist dieses Mal strategisch vorbereitet, nicht wie letztes Mal so aus dem Hut sozusagen. Das ist jetzt schon von langer Hand vorbereitet für den Fall, dass J.D. Vance, der jetzt Vizepräsident ist, hat in diesem Jahr gesagt, er hätte niemals so entschieden wie Mike Pence am 6. Januar 2021. Mike Pence, der dann am Ende den Kongress die Wahl von Joe Biden hat zertifizieren lassen, weil er das als seine demokratische Aufgabe sah und entsprechende andere Aufforderungen von Donald Trump abgelehnt hat. J.D. Vance hat gesagt, nein. Er hätte den Kongress entscheiden lassen, ob nicht die falschen Wahlleute, die damals schon existierten, ob man die nicht auch einbeziehen müsste. Das hätte bei einer republikanischen Mehrheit dazu geführt, dass Donald Trump 2021 ins Amt eingeführt werden muss. Das ist die Basis, das sind die Fakten, die heute schon da sind. Und deswegen, ja, es wird ein anderes Amerika werden.
Doris, du bist, glaube ich, nicht mehr lange bei uns, hast nicht mehr viel Zeit. Lass uns noch ein paar Minuten über Joe Biden und die Demokraten reden und den Zustand dieser Partei, aber auch dieses Präsidenten. Als ich aus Washington wegflog am letzten Donnerstag nach dem Ende des Gipfels und diese PK von ihm erlebt habe mit den Namensverwechslungen, die Olaf Scholz dann im Nachhinein kleinredete, muss man sagen, nach dem Motto, Versprecher machen viele, man muss sie nur suchen, dann findet man auch welche. Die Situation, die war für mich zu retten. Ich bin da ins Flugzeug gestiegen und habe gedacht, naja, es wird nicht er sein. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Demokratischen Parteitag und es ist vor allen Dingen noch mehr Zeit bis zum Wahltag. Du selbst eben hast ja am Anfang gesagt, es wird noch viel passieren. Seit Sonntagmorgen denke ich anders und Joe Biden jedenfalls von hier betrachtet macht keine Anzeichen dafür aufzugeben. Wie siehst du es?
Ja, das ist genau der Punkt. Joe Biden hat sich eingegraben. Der will nicht die Zeichen an der Wand sehen. Und die Zeichen sind ganz klar. Ich war letzte Woche unterwegs in Wisconsin. Ich habe mit ganz, ganz, ganz vielen Demokraten gesprochen, also Wählern, Aktivisten in der Partei. Und da ist die Stimmung so, dass viele, ich überlege, es gab einen einzigen Mann, der mir gesagt hat, er will unbedingt in jedem Fall Joe Biden dort behalten. Alle anderen haben mir gesagt, wir hätten so gern jemand anders, jemand Jüngeres. Aber wenn es denn sein muss, dann wählen wir auch Biden, weil es um die Demokratie geht. Das ist die Stimmung in der Partei. Und ich meine, im Kongress sieht es natürlich noch anders aus. Da gibt es so viele Abgeordnete und Senatoren, die Angst haben um ihre Wiederwahl. Die stehen auch zur Wahl am 5. November. Die haben einfach Angst, in diesen negativen Biden-Sog reingezogen zu werden. Deswegen ist da der Widerstand so hartnäckig oder sagen wir der Wunsch danach, dass Joe Biden zurückzieht. Man hat ihm am Anfang aus der Partei einen roten Teppich ausgerollt, dass er das in Würde machen kann. Er ist nicht auf diesen roten Teppich gegangen, wie du sagst, Klaus. Er hält daran fest. Und jetzt, heute hat der Parteivorstand der Demokraten mitgeteilt, dass Präsident Biden in einem virtuellen Nominierungsverfahren noch vor dem Parteitag nominiert werden sollte. Aber sie haben jetzt entschieden, dass das Datum noch nicht feststehen soll. Es gibt einen Brief demokratischer Abgeordneter, die sagen, lasst es uns bitte nicht machen, lasst uns eine offene Abstimmung machen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Aber die Zeit ist ebenso kurz, weil Deadlines auslaufen und ich fürchte, was heißt ich fürchte, aber im demokratischen, im Sinne der Demokraten fürchte ich, dass es so sein könnte, dass es am Ende auf Joe Biden hinausläuft.
Und das ist im Grunde gleichzeitig lese ich, dass hier Geldgeber ins Rampenlicht rücken, Demokraten-Geldgeber, die sich insbesondere um den Kongress kümmern und versuchen, Abgeordnete davon zu überzeugen, dass ihr Heil nicht in einer Loyalität zu Biden besteht, sondern in einem Wechsel. Und ich weiß nicht, wie entscheidend das Geld ist. Meine Erfahrung ist, dass das eine große Disziplinenwirkung haben könnte.
Aber das ist aus deutscher Sicht natürlich das Erstaunliche und Bemerkenswerte im Augenblick, was wir da sehen. Auch das Unverständlichste, auch Befremdlichste zu verfolgen, wie da diese Entscheidungen treffen. Wie da, wie du sagst, ein amerikanischer Präsident, immerhin Präsident, sich eingebunkert hat in seinem engsten Familienkreis und Beraterkreis und diese ja nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für die Welt schicksalhafte Frage in dieser Abgeschlossenheit, Abgeschiedenheit für sich entscheidet unter Einfluss, lesen wir immer wieder, maßgeblichem Einfluss seines Sohnes, der gerade strafrechtlich verurteilt worden ist. Also das ist auch ein Bild, würde ich mal sagen, als Beobachter, der vor allen Dingen deutsche Parteien anschaut und ihren Einfluss auf Kandidatenfindung wo das ja vollkommen undenkbar wäre, eine solche Situation, dass ich als Spitzenkandidat so gegen die, natürlich vollkommen anders und das Bild einer Demokratie, naja, die da, würde ich mal sagen, viel an Ansehen und Respekt auch gerade verliert. Denn das, was wir da erleben.
Ja, auch bei ihren eigenen Bürgern dadurch, ne? Denn die Demokraten haben ja immer Wert gelegt auf den Unterschied zu den Republikanern, wo das ein Trump-Wahlverein inzwischen ist. Und die Zustände jetzt bei denen, die machen ihre Wählerinnen und Wähler und die Aktivisten überhaupt nicht glücklich. Und Klaus, was du ansprichst, das ist ein ganz heikler Punkt, das mit dem Geld und den Geldgebern. Denn ja, die Kandidatinnen und Kandidaten brauchen Geld. Und es wird ja auch als Totschlagargument verwendet, dass einer dieser Riesenfonds, sogenannten PACs, das Geld aus diesem Fonds für den Wahlkampf, weil es eben auf Harris und Biden zugeschnitten ist, nur von einem von beiden verwendet werden könnte. Und deswegen könne es nur Biden oder Harris sein, die kandidieren für die Präsidentschaft. Aber was jetzt passiert, dieser Druck der wirklich riesigen Geldgeber, ne, ist insofern auch gefährlich für die Demokraten, weil die US-Bürger links oder rechts sowieso den Eindruck haben, in Washington, egal bei welcher Partei, geht es immer nur um Geld und dass alle korrupt sind. Und wenn jetzt die großen Geldgeber ankommen und sagen, hier, wir wollen Joe Biden nicht, dann kann das eher sogar einen Solidarisierungseffekt haben, weil die Leute sagen, ach ja, das große Geld bestimmt bei uns sowieso alles und jetzt wollen sie auch noch den Präsidenten rausjagen. Also schwierige Sache.
Der Mittelweg, Doris, könnte natürlich bedeuten, dass es dann doch auf Harris hinausläuft, wenn der Wechsel vollzogen wird. Meine Frage an dich ist, bemerkst du den Versuch, Kamala Harris in den letzten 2-3 Wochen hochzuschreiben? Also diesen Ruf, den sie genießt, praktisch seit Amtsantritt, hier eine schlechte Performance abzuliefern, aufzuwerten, richtig zu stellen, damit hier eine mögliche Kandidatur in Aussicht gestellt wird.
Es gab am Anfang, als die Rufe ganz laut waren, also hinter verschlossenen Türen, aber trotzdem hörbar laut, Joe Biden solle sich zurückziehen. Da gab es schon den Versuch, Kamala Harris, sage ich mal, ein bisschen gerechter zu werden. Und die wenigsten Menschen machen nicht ihre Erfahrung in 3,5 Jahren im Amt und viele werden etwas besser. Ich glaube, es wäre unfair, Kamala Harris nicht zuzugestehen, dass sie im letzten Jahr bei vielen Veranstaltungen sehr viel besser aufgetreten ist, als sie das zum Beispiel im ersten Jahr getan hat oder bei diesen unmöglichen Aufgaben, die sie hatte, zur Eindämmung der Migration an der Südgrenze. Aber es gibt im Augenblick natürlich in demokratischen Kreisen auch sehr, nicht nur aufgeregte, aber sehr heftige Diskussionen, ob man das Ticket, also die Bewerber für die Präsidentschaftskandidat, ob man das nicht nochmal ganz aufmachen muss. Und neue Umfragen, die eben zeigen, der beliebteste Präsidentschaftskandidat wäre Mark Kelly. Das ist ein Senator aus Arizona, der auch Astronaut war, der moderat ist, weithin durch sein Leben als Astronaut auch bekannt ist in den USA. Also es gibt sehr offene Diskussionen über all das. Und vor allem gibt es eine Umfrage jetzt, die zeigt, dass alle anderen Kandidaten, einschließlich Kamala Harris, besser abschneiden würden als Joe Biden. Aber ob der Präsident das liest, ist das eine, und ob er daraus irgendwas zieht, ich glaube es nicht.
Wir sollten noch mal darüber reden, was das alles für uns bedeutet. In Deutschland, Europa, in den Institutionen der Europäischen Union, die du im Blick hast, Klaus. Und ich würde mal anfangen mit einer Erinnerung, Klaus. Wir waren Anfang des Jahres bei der Sicherheitskonferenz in München, bei der J.D. Vance, der mögliche künftige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, zur Delegation der US-Senatoren gehörte, die da bei der Sicherheitskonferenz waren. Und der da aufgefallen ist als derjenige, der am härtesten die Ansage vertreten hat an die Europäer, ihr müsst euch auf einen echten Kurswechsel einstellen aus Washington, und deutlich gesagt hat, wir werden uns aus der Unterstützung für die Ukraine zurückziehen. Doris, du hast noch ein paar Minuten, glaube ich, die du mit uns zusammen sein kannst, bevor du in andere Sendungen gehen musst. Erklär uns, wie ernst wir diese Ankündigung nehmen müssen und die Tatsache, dass dieser J.D. Vance jetzt eben auf dem Ticket mit Donald Trump steht.
Absolut ernst. Da gibt es für mich überhaupt keine Frage dran. J.D. Vance und dieses Parteiprogramm, dieses sogenannte Parteiprogramm, von dem ich ja schon gesprochen habe, sagt es auch ganz klar. America first. National interest, nationales Interesse an allererster Stelle. Daraus leitet sich alles ab in diesem Parteiprogramm. Außenpolitik kommt da gar nicht als einzelner Bullet Point vor, sondern da kommt drin vor, dass die Alliierten gefälligst jetzt ihre eigenen Aufgaben übernehmen sollen. Und mit einem J.D. Vance und einem Donald Trump wird das so gemacht werden. Da gibt es dann eben keine konservativen Politiker à la John Bolton oder andere aus dem Militär, die da zurechtsteuern würden. Das wird kommen.
Dann würde ich sagen, Europa, aber natürlich auch Deutschland, eine ja auch nicht besonders stabile, zerbrechliche Bundesregierung, erheblich unter Druck setzen. Wir erleben das hier in Berlin, dass die sich seit langem eigentlich darauf einstellen. Annalena Baerbock, die Außenministerin, ist letztes Jahr im Spätsommer in die USA gereist, ist da extra in den Süden gefahren, nach Texas, hat da republikanische Senatoren getroffen, um Tuchfühlung zu dieser Partei aufzunehmen. Wir haben das relativ früh auch aus dem Auswärtigen Amt gehört, die Ansage, wir müssen uns darauf einstellen, dass eine sehr realistische Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wieder werden wird. Also da hat man sich vorbereitet, man will nicht nochmal überrascht werden. Und es war ja auch ganz interessant zu sehen, dass eine ganze Reihe von Politikern aus ganz verschiedenen Parteien jetzt zu dieser Convention nach Milwaukee gefahren sind. Man da auch alte Gesprächsdrähte zu den Republikanern, die man vernachlässigt hatte, wieder aufgenommen hat. Wir haben mit einigen von denen auch gesprochen, Jens Spahn etwa aus der CDU, interessantes Interview im Deutschlandfunk, der gesagt hat, naja, vielleicht wird das gar nicht so schlimm, da gibt es doch einige Schnittmengen mit Donald Trump und mit den Republikanern, also wir können da durchaus zusammenarbeiten. Klaus, wie siehst du das?
Ich sehe es anders. Schön wäre es, wenn es wahr wäre, dass man sich seit langem darauf vorbereitet. Natürlich muss man sagen, ich sitze in Brüssel, beziehungsweise jetzt in Straßburg, aber das ist eine Aufgabe, die zuvorderst in den Hauptstädten liegt, so wie die Außenpolitik dort verortet ist. Ich nehme nicht wahr, dass Berlin deutlich besser gestellt ist als während der Trump-1-Zeit. Diese Wahl Trump 1 kam als Schock. Dann gab es eine Lernübung, zu versuchen, diesen Mann einzuhegen und die Hoffnungen auf die sogenannten Erwachsenen im Raum zu setzen. Einen Außenminister Rex Tillerson, wenn ihn noch irgendjemand erinnert, die dann alle abrasiert wurden in dem Moment, wo es Donald Trump opportun erschien. Dass wir jetzt deutlich besser dastehen, und ich rede jetzt nicht nur über die EU, das sind, glaube ich, künstliche Linien, man muss genauso gut über die europäischen Verbündeten in der NATO sprechen, kann allenfalls in verbesserten Verteidigungsausgaben liegen. Einer Bilanz, die sich in Kommastellen äußert, wenn es um das Bruttoinlandsprodukt und das NATO-Ziel geht, um Überlegungen, wie man, wir haben überhaupt noch nicht das Stichwort Ukraine erwähnt, wie man sich in diesem Krieg verhält, wenn der Verbündete, der neben Europa die Hauptlast getragen hat, ausfällt oder sich raushält. Da gibt es einen 50-Milliarden-Kredit, das hast du bei G7-Treffen im Blick gehabt, Stefan, den man hofft, durch Zinsgewinne der beschlagnahmten Milliarden der russischen Zentralbank finanzieren zu können. Das Ganze wird jetzt in Eiltempo bis November wasserdicht gemacht. Das ist eine Absicherung gegen das, was uns da möglicherweise nach der Vereidigung am 20. Januar nächsten Jahres in Washington droht. Also man kann sagen, natürlich ist die Wachsamkeit da und die Verbindung des Ortes, wo ich jetzt bin, in Straßburg und der Abstimmung über Ursula von der Leyen morgen, die ist da. Da wird gefragt, können die Abgeordneten, die sich möglicherweise mit dem Gedanken getragen haben, dieser Frau verpasse ich jetzt mal einen Denkzettel, die hat mir in den letzten 5 Jahren nicht gepasst. Kann ich wirklich dieser Lust nach einem politischen Konflikt nachgeben oder in diesem Umfeld, mit dem, was aus Washington da ist, aber der Name Orbán ist natürlich bisher noch nicht gefallen, für die Europäer aber enorm wichtig. Einerseits durch eine starke Achse zu Trump, wie wir gesehen haben, andererseits durch eine destabilisierende in der Europäischen Union, kann ich es mir in diesem Umfeld leisten, gegen die Kandidatin morgen zu stimmen, die für Kontinuität stellt, insbesondere weil nicht der Hauch einer Alternative zu von der Leyen sichtbar ist.
Das werdet ihr dann am Ende der Woche im nächsten Politik-Podcast nochmal genauer durchleuchten. Ich würde nur sagen, also
Darf ich vielleicht noch eins sagen, bevor du gehst, wo ich das Gefühl habe, da gibt es einen wirklichen weißen Fleck auch hier bei Donald Trump, bei J.D. Vance und bei allen denen, die das, worauf Klaus jetzt gerade gekommen ist, fordern und wahrscheinlich, wenn sie gewählt werden, auch durchsetzen werden, nämlich Europa für sich allein machen lassen, sich komplett aus der Ukraine zurückziehen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass hier wirklich diese Leute denken, dass das alles problemlos zwar nicht ablaufen wird, aber weitestgehend problemlos für sie ablaufen wird, dass sie nicht irgendwelche Nachteile davon haben werden. Und das, glaube ich, da täuschen sie sich gewaltig. Denn wenn die EU, wenn Europa in der NATO dazu gezwungen wird, auf einmal alles selber stemmen zu müssen, wenn es nicht mehr dieses Puffern gibt durch die USA in ganz vielen Bereichen, auf der politischen, internationalen Ebene, aber eben auch militärisch in der NATO, und dann dazu noch eine Regierung Trump kommt, die, so wie ich das einschätze, Europas unterschiedliche Regierungen gegeneinander ausspielen wird, je nachdem, was ihr nützlich ist im Handel und in anderen Dingen, dann sind da natürlich riesige Gefahren auch für die USA mit verbunden, wenn Europa da in Teilen eben auseinanderdriftet. Und es werden andere Herausforderungen auf die USA zukommen, die, ich glaube, sich derzeit niemand bei den Republikanern und erst recht nicht im Team rund um Donald Trump, wo Außenpolitik überhaupt keine wichtige Rolle, sondern total nur nachgeordnet ist unter eben diesem nationalen Interesse. Das macht sich da im Augenblick niemand klar.
Das ist ein zentrales Argument, das ich oft in Brüssel höre, dass gesagt wird, auch ein Donald Trump wird relativ schnell einsehen, dass Alliierte in Europa Bündnispartner, handelspolitisch, wenn es sein muss, militärisch sicher ein Pfund sind, auf das Russland nicht verweisen kann, auf das China nicht verweisen kann, dass da wirklich zusammen die Hälfte des weltweiten Bruttosozialprodukts praktisch gegen die Autokraten steht. Das mag sein. Ich setze Fragezeichen an das Verhalten der Europäer, die in diesem Fall eine Stärke beweisen müssten, die Samthandschuhe auszuziehen, den Konflikt mit Washington, der ihnen aufgezwungen wurde, aber dann auch aktiv zu betreiben. Denn wir wissen doch alle, die Investitionen, die notwendig sind, nehmen wir nur alleine den Bereich der Verteidigung, überfordern die Europäer in einem Maße, das zu politischen Schwierigkeiten führen wird. Wir wissen, Olaf Scholz hat es in Washington ausgesprochen, 80 Milliarden für die Verteidigung, wenn das Sondervermögen ausgelaufen ist. Kein Mensch weiß, wie das zu holen ist aus dem regulären Haushalt. Das kann er sagen, weil er weiß, dass er vermutlich kein Bundeskanzler mehr ist. Stefan, da wirst du zu dieser Einschätzung mehr sagen können. Ich weiß nur, das, was bisher an Mehrleistungen da ist, der Europäer, auch der Kanadier, das wird mit Sicherheit nicht ausreichen, einem Trump, der in Soll und Haben rechnet und glaubt, dass mangelnde Beiträge Schulden gegenüber den Vereinigten Staaten sind. In der Haltung hat er sich ja nicht geändert, den zu befriedigen und eine Leistung der Europäer anzuerkennen. Es würde mich sehr wundern.
Doris, du musst jetzt, glaube ich, dich aus der Leitung verabschieden und für andere Sendungen, so die der Deutschlandfunk ja auch noch hat, arbeiten. Schön, dass du jetzt dabei sein konntest. Wir sind im Grunde auch am Ende dieses Podcasts. Ich kann im Grunde dem, was Klaus jetzt gesagt hat, nur noch aus Berliner Perspektive hinzufügen, dass das ja auf allen Ebenen etwas ist, dass wir da Versprechungen sehen. Du hast das 50 Milliarden Hilfspaket für die Ukraine angesprochen, dass die G7 bei ihrem Gipfeltreffen in Italien versprochen haben. Du hast die Haushaltsberatung, das Sondervermögen für die Bundeswehr, die Versprechen, das NATO-Ziel einzuhalten, angesprochen, Klaus. Und in allen diesen Versprechungen sind, salopp gesagt, Luftbuchungen drin, sind Versprechen drin, wo noch niemand uns erklären konnte, wo das Geld eigentlich wirklich herkommen sind. Da sitzen im Moment in Berlin Haushälter, sitzen Juristen dran, wie man bestimmte Haushaltstricks, die da in den Haushalt eingearbeitet worden sind, wie man die noch genau umsetzen kann. Also das ist ausgesprochen vage. Und das, was aus den USA dann in dieser Situation auf uns zukommt, das wird das politische System in Deutschland und in Europa unter einen enormen Stress setzen, in einer Situation, wo wir schon spüren, dass der Stress jetzt schon groß ist. Und wo ich auch sagen würde, ich weiß nicht, ob wir diesem Stress gewachsen sind.
Stefan, ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als habe man in Brüssel nicht über die Situation, die sich abzeichnet, nachgedacht. Nehmen wir zum Beispiel die Kandidatur, die Nominierung von Mark Rutte als NATO-Generalsekretär. Eine Personalie, die eindeutig in Zusammenhang zu bringen ist mit der Antwort auf die Frage, wen haben wir als Alternative für die Nachfolge Jens Stoltenbergs, der sehr gute Noten bekommen hat unter der Trump-1-Präsidentschaft, der es mit diesem Mann aufnehmen kann. Und wenn wir an den NATO-Gipfel in Brüssel vor einigen Jahren zurückdenken, wo Trump das erste Mal gegenüber den Europäern ausgerastet ist, in dem Maße, in dem das NATO-Bündnis zur Disposition gestellt wurde, dann war das ein Gipfel, wo Mark Rutte eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, die heute auf seine Nominierung eingezahlt hat. Das ist ein Faktor, wo ich sagen würde, da läuft eine Bemühung, uns Europäer Trump sicher zu machen. Die Hilfe für die Ukraine, die Verlegung in NATO-Strukturen weg von Washington, das, was vor einer Woche dort beschlossen wurde auf dem Jubiläumsgipfel, eine ganz klare Übung, die Hilfe für die Ukraine Trump sicher zu machen. Die Frage ist, reicht das alles? Und ich glaube, die Antwort lautet nein.
Ja, ich kann da nichts hinzufügen. Ich kann da keine bessere Antwort geben. Und deshalb müssen wir das jetzt so stehen lassen am Ende dieses Politik-Podcasts. Auch wenn das nicht schön ist. Aber so ist die Welt zurzeit. Und ich bin gespannt, was ihr dann Ende der Woche dann zu erzählen habt, wenn ihr dann ganz speziell auf die neue EU-Kommission schauen werdet, auf die ziemlich sichere Wahl von Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament, Klaus. Wie gesagt, das wird der nächste Politik-Podcast. Von uns sage ich Tschüss und sage auch wie immer Danke an unseren Techniker Carsten Püschel. Und gerne Hinweise, Tipps, Anregungen an uns, wie immer an politikpodcast@deutschlandfunk.de als E-Mail oder Sprachnachrichten, WhatsApp und Signal kommen da an 0160 9130 7007. Ich mache noch einen anderen Hinweis ganz am Ende auf einen Podcast zu einem anderen, nicht weniger, vielleicht noch dramatischeren Thema von Kolleginnen und Kollegen von uns aus der ARD, ein Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Ann-Kathrin Wetter hostet Lost in Nahost, so heißt dieser Podcast, und da haben wir jetzt einen Einspieler für euch, wo Ann-Kathrin euch selbst erzählt, worum es dort in der neuesten Staffel geht. Tschüss.
Auch aus Straßburg. Alles Gute.
An einem Morgen im Oktober, da wachen Daphna und Mohammed von einem Geräusch auf. Daphna in Israel und Mohammed im Gazastreifen. Die beiden hören Raketen. Sehr viele Raketen. Und nach diesem Tag ist für Daphna und Mohammed nichts mehr wie vorher. Und davon erzählen wir euch in 7 neuen Folgen unseres Podcasts Lost in Nahost. Es geht um den Krieg in Israel und Gaza und wie es dazu kommen konnte. Dafür tauchen wir tief in die Geschichte dieser Gegend ein und treffen Menschen von vor Ort. Lost in Nahost, die Story in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.